Als ich meine Augen aufschlage, geschieht das nicht freiwillig, sondern eher deshalb, weil mich ein penetrantes und widerliches Geräusch bis in meine Träume verfolgt. Zuerst bin ich etwas planlos, warum die Sonne auf meinem Bett scheint, da sie das morgens für gewöhnlich nie tut, sondern erst gegen Mittag. Weshalb ich mich umdrehe und mir mein Handy kralle. Es ist fast 13 Uhr und ich sitze senkrecht im Bett und verfluche Mac, dass er mich nicht geweckt hat. Bis mir einfällt, dass ich sowieso nicht am Schulleben teilnehmen wollte für die nächsten Tage. Als mir die Szenen und Probleme von gestern ins Gedächtnis kommen, bin ich der Meinung, ich sollte unser Zimmer nie wieder verlassen. Außer um Eremit in den Bergen zu werden und Lamas zu züchten. Das penetrante Geräusch kommt allerdings nicht von meinem Handy, auch wenn ich sehe, dass ich mehrere Anrufe bekommen habe als sonst im ganzen Jahr. Das Geräusch kommt von der Zimmertüre und ich runzle die Stirn. Morgens funktioniert mein Gehirn noch nicht so richtig, zumindest nicht ohne Zigarette und ohne Koffein. Letzteres könnte, da ich das Zimmer nicht mehr verlassen will, theoretisch gesehen ein Problem werden. Praktischerweise habe ich prinzipiell Energydrinks und Instant-Kaffee sowie Wasserkocher im Haus, was mein Problem kurzzeitig aus der Welt schafft, auch wenn ich kein großer Fan von Instant-Kaffee bin. Während das Klopfen also penetrant weitergeht, stehe ich auf und versuche mich möglichst geräuschlos durch das Zimmer zu bewegen, um demjenigen, der da draußen steht, glaubhaft zu versichern, dass ich nicht da bin, oder zumindest noch schlafe wie ein Toter. Bei meinem Schreibtisch zünde ich mir eine Zigarette an und stelle die Boxen aus, bevor ich meinen Computer hochfahre und mich nach dem Wasserkocher umsehe, den ich bei Mac auf dem Schreibtisch finde, was auch immer er da zu suchen hat. Möglichst leise schleiche ich mich wieder zurück zum Bett, zucke jedoch zusammen und bleibe wie angewurzelt stehen, als ich von draußen ein »Toti, ich weiß, dass du da bist. Wir müssen reden«, vernehme. Zu einem Überfluss gehört die Stimme Eric. »Natürlich bin ich da, aber ich schlafe wie ein Toter und höre dich leider nicht. Ich bin sowieso der Meinung, wir sollten unser Zimmer schalldicht isolieren. Oder zumindest Öhrenstöpsel kostenlos in der Schule angeboten bekommen. Letztere Variante wäre vermutlich am günstigsten, aber es wäre schon blöd, wenn ich nicht hören könnte, was Max so sagt, während er mit mir redet. Während ich darauf warte, dass das Wasser anfängt zu blubbern und ich mir diesen ekelhaften Kaffee zu Gemüte führen kann, nehme ich mein Handy in die Hand, um nachzusehen, wer mich so dringend erreichen wollte, und hebe eine Augenbraue. 17 Anrufe von Eric, was irgendwie klar war. 20 von einer Nummer, die ich nicht kenne. Ein Anruf von Marvin, aber das war um kurz nach 6 Uhr morgens. 4 Anrufe von einer anderen Nummer, die ich nicht kenne. Mal ehrlich, so gefragt war ich noch nie und das macht mir irgendwie leicht Sorgen. Wobei ich ernsthaft froh bin, dass alle nur versucht haben, mich anzurufen und mir keine WhatsApp-Nachrichten geschickt haben. Denn die müsste ich dann zu einem Überfluss auch noch lesen. Und so viel Zeit habe ich nun mal nicht. Das penetrante Klopfen habe ich so weit ausgeblendet, dass es mich inzwischen nicht mal stört. Auch nicht die Tatsache, dass Eric im Minutentakt meinen Namen ruft, während er immer noch gegen das Holz hämmert. Während ich mir Instant-Kaffee in die Tasse kippe und Wasser drauf gieße, nur um danach dieses Gebräu umzurühren, schwöre ich, dass ich die Tür aufmache und ihm irgendwas ins Gesicht werfen werde, wenn er demnächst nicht damit aufhört. Es stört mich zwar nicht unbedingt, wenn ich es ausblende, aber so ganz tief hinten im Unterbewusstsein ist es doch etwas lästig. Vor allem, da ich mich jetzt eigentlich an die Hausaufgaben machen wollte, die sich so über die Woche so angesammelt haben. Und das sind bei Gott nicht wenige. Bei dem ersten Schluck des Gebräus verziehe ich ungeweigerlich das Gesicht und schüttle mich kurz, bevor ich mich an meinen Schreibtisch setze und als erstes Firefox starte. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will Hausaufgaben machen, aber das Internet ist erstmal wichtiger. Die Hausaufgaben rennen mir nicht weg, denn würden sie das, hätte ich kein Problem damit, ihnen hinterher zu winken. Als die Türe ein schepperndes Geräusch von sich gibt, sehe ich auf und hebe interessiert eine Augenbraue, ehe die Tür dasselbe noch einmal tut. Ich brauche eine Weile, bis ich darauf komme, dass Eric anscheinend die Tür rammt, was mir im Übrigen nicht im geringsten gefällt. Wenn ich die Türe nicht aufmache, was schließt man daraus? Ich will keinen sehen und keinen hören. Da macht es auch nicht viel Sinn, zu versuchen, gewaltsam in unser Zimmer einzudringen und nebenbei noch vermutlich die Tür aus den Angeln zu reißen. Als die Tür wieder scheppert, schlucke ich den Schluck Kaffee herunter, den ich gerade im Mund hatte, und stehe auf, bevor ich mich schnellen Schrittes zur Tür bewege. Ich will niemanden sehen, ich weiß, aber noch weniger will ich, dass unsere Zimmertüre im Zimmer liegt, anstatt dass sie dort bleibt, wo sie hingehört. Bevor Eric noch einmal gegen die Tür rennen kann, reiße ich diese auf und trete genau im richtigen Moment auf die Seite, als auch schon Eric an mir vorbei ins Zimmer fliegt. Zwar wollte ich das damit definitiv nicht erreichen, aber wenn er schon mal drin ist, kann ich auch gleich sagen, was ich zu sagen habe, und er kann wieder gehen. »Warum machst du die Tür nicht auf?« kommt es vom Boden, während er sich aufrappelt, und ich frage mich gerade ernsthaft, ob er zu viele Bälle an den Kopf bekommen hat, sich dumm stellt oder es tatsächlich ist und ich es einfach noch nicht bemerkt habe. »Ich dachte, das wäre offensichtlich«, kommentiere ich deshalb trocken, während ich die Arme vor der Brust verschränke und bei der offenen Tür stehen bleibe. »Ich werde einen Teufel tun und das Ding zumachen. Das sind bei meinem Glück noch die falschen Signale.« Stattdessen gucke ich zu, wie Eric sich erhebt und sich imaginären Staub von der Trainingshose klopft, was mich aus irgendeinem Grund, der mir unbekannt ist, stört. Ich meine, Mac und ich sind nicht gerade die ordentlichsten, aber dreckig ist es hier drin garantiert nicht. Vor allem, weil Mac alle 2 Tage den Staubsauger schwingt. Ich fühle mich an Macs Stelle beleidigt. »Wir müssen endlich reden.« Es ist zwar erbärmlich, aber in mir wächst der Wunsch, Eric K.O. zu schlagen und mich irgendwo hin zu flüchten. Vorzugsweise irgendwo hin, wo weit weg ist. Ich nenne das jetzt einfach Fluchtreflex. Weil es im Prinzip heißt, ich bin ein Pony. Worüber? Natürlich weiß ich, worüber Eric reden will. Aber manchmal ist es wirklich hilfreich, sich einfach doof zu stellen. Aber eben nur manchmal. Das mache ich daran fest, dass Eric mir ein "Du weißt genau worüber" entgegenwirft. Übrigens ist es manchmal auch wirklich ein Nachteil, wenn man lang genug mit Personen zu tun hat und die einen nach einer gewissen Zeit relativ gut kennen. Manche mehr, manche weniger. Ich schweige eine Weile und bereue es gerade, dass meine Zigaretten noch auf dem Schreibtisch liegen und ich nicht rankomme, ohne die Türe zu verlassen. Eine Zigarette wäre jetzt genau das Richtige, auch wenn ich mich inzwischen anscheinend zu einem Kettenraucher entwickelt habe. Tochi digitiert zu Kettenraucher. Ja, ich weiß, dass mein Gedankengang gerade äußerst lächerlich ist. Aber würde ich nicht lächerlich denken, dann würde ich vermutlich durchdrehen. Und das will weder ich noch Eric, da bin ich mir relativ sicher. Ich habe dich nie geliebt, ich liebe dich nicht und ich werde es auch nicht. Ich weiß, dass mich jetzt so ziemlich jeder für einen Arschloch hält. Aber es ist einfach so, dass ich keinen Sinn daran sehe, um den heißen Brei herumzureden, wenn ich mir über etwas sicher bin. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich Eric niemals lieben könnte. Klar, ich mag ihn wirklich gerne und so nach den 2 Jahren. Aber Liebe kommt für mich nicht in Frage und ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Einfach, weil ich zu Liebe überhaupt nicht fähig bin. Und nein, das hat mir niemand eingeredet, auf die Tatsache bin ich vor 3 Jahren selbst gekommen. Manchmal bilde ich mir ein, jemanden zu lieben, einfach weil ich es für Liebe halte. Aber das ist nicht so. Menschen, die mir zu nahe kommen, gehen mir unheimlich schnell auf die Nerven und ich will sie loswerden. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man mir zu nahe kommt und hierbei rede ich von der emotionalen Ebene und nicht von der körperlichen. Für mich ist Sex einfach nur Sex, weil ich damit keine Gefühle verbinden kann. Wobei ich manchmal auch der Auffassung bin, dass ich mit überhaupt nichts Gefühle verbinden kann. Wie meine Freundschaft zu Mac und Marvin funktioniert, ist mir selbst ein Rätsel. Nur weil du dich ein paar Mal auf die Fresse gelegt hast? Wir könnten es immer noch versuchen. Ich stoße genervt die Luft aus und massiere mir mit der linken Hand die Schläfe, während ich innerlich von 10 rückwärts zähle, um Eric nicht einfach aus dem Zimmer zu treten. Sogar ich finde es im Moment eine tolle Idee, das Ganze hier zu klären und endgültig aus der Welt zu schaffen. Eric, ich bin nicht auf die Fresse geflogen, weil mich andere verarscht oder verletzt haben, sondern weil ich derjenige bin, der mit dem ganzen Scheiß nichts anfangen kann. Ich kann mit diesem ganzen Gefühlsdings nichts anfangen und will es auch nicht, okay? Eine Weile herrscht Schweigen zwischen uns, in dem Eric offensichtlich versucht zu verarbeiten, was ich soeben gesagt habe. Und eine Weile, in der ich mich doch in Bewegung setze, um an meine Zigaretten zu kommen. Ich schwöre, dass ich durchdrehe, wenn ich nicht sofort Nikotin bekomme. Ich bin sogar so weit, dass ich diesen widerlichen Kaffee für eine Erlösung halte. Ich will trotzdem mit dir zusammen sein. Kommt es kaum, dass ich den ersten Zug von meiner Zigarette nehme, und um ehrlich zu sein, ich bin nicht im geringsten überrascht über diese Aussage. Einfach, weil ich Eric einigermaßen gut kenne und es erwartet habe. Anstatt ihn anzusehen, starre ich stattdessen lieber auf meinen Bildschirm und ziehe nochmal an meiner Zigarette, bevor ich ein "Ich aber nicht" von mir gebe. Wer hat dich so verletzt, dass du dich die ganze Zeit abschottest? Keiner. Ich bin mir sicher, dass du mich lieben könntest. Tatsache, nehmen wir also an, ich wäre zu so etwas wie gefühlstechnischer Liebe fähig. Könnte ich Eric tatsächlich lieben? Hätte ich genug Ambitionen dafür? Könnte ich sicher sagen, dass ich mit niemand anderem mehr ins Bett gehe, einfach weil Treue zur Liebe dazugehört? Wäre ich fähig dazu, es mit nur einer Person auszuhalten und mit ihr doch dick und dünn zu gehen? Ständig für sie da zu sein? Und nehmen wir also an, ich wäre zu allem fähig. Könnte ich es dann ertragen, dass Eric alles geheim halten wollen würde? Da ich aber zu nichts davon fähig bin, sind die Gedanken ja überflüssig als wirklich nützlich, weshalb ich ein Nein von mir gebe. Ich will es trotzdem versuchen. Eigentlich sollte mir seine Hartnäckigkeit speicheln. Tut sie aber nicht. Ich sagte Nein. Und jetzt geh bitte, ich will meine Ruhe. Aber geh! Zische ich wenig freundlich und sehe ihn auch genauso an. Ehe ich ein "Und mach die Tür hinter dir zu" hinten dran hänge, ehe ich mich wieder meinem Bildschirm zuwende und eigentlich gar nichts wirklich sehe, sondern eher hindurchstarre. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie Eric noch eine Weile unschlüssig im Raum stehen bleibt, ehe er sich entscheidet, dass es besser ist zu gehen und die Tür hinter sich schließt. Kaum, dass er den Raum verlassen hat, entspanne ich mich und lasse mich in meinem Schreibtischstuhl nach hinten sinken, um weiter zu rauchen und an die Decke zu starren, die ungefähr genauso aufschlussreich ist wie dieses ganze Chaos in meinem Kopf. Ein Teil meines Gehirns versucht mir zu erzählen, dass ich es sehr wohl zustande bringen würde, Eric ernsthaft zu lieben, aber mein Gefühl und auch der Rest von mir sagt, dass es absoluter Schwachsinn ist und ich die Finger davon lassen sollte. Andererseits sah er wirklich geknickt aus und ich mag es nicht, wenn Eric geknickt ist. So sehr mag ich ihn dann doch. Wenn ich Leute mag, und das kommt sowieso schon selten genug vor, dann macht es mich fertig, wenn sie sich fertig fühlen. Aber ob es okay ist, mit Eric zusammen zu sein, obwohl ich weiß, dass ich nichts für ihn fühle, außer ihn zu mögen, ist jetzt die Frage. Zwar hat er gesagt, er wird es trotzdem versuchen, aber wenn ich Ja sage, weiß ich, worauf das hinausläuft und dass er dann noch mehr am Boden ist. aber vielleicht ist es ja auch möglich, dass ich mich komplett irre und ihn doch irgendwie lieben könnte. Auf eine von mir typische, absurde Weise. Beim besten Willen, ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich machen soll. Das ist nicht nur deprimierend und frustrierend, sondern zu allem im Überfluss macht es mich tatsächlich fertig. Einer der Gründe, warum ich beschließe, die Hausaufgaben Hausaufgaben sein zu lassen, da sie mir ja nicht weglaufen. Es macht mich so fertig, dass ich teils apathisch und teils schlafend mit Yumichi in den Armen auf meinem Bett sitze, als Mac zurückkommt. Mit Taylor und Marvin im Schlepptau, die sich sofort nach meinem Befinden erkundigen, aber wohl einsehen, dass mein Äußeres Bände spricht. Ich bin ungeschminkt, ungekämmt und hänge noch immer in meinen Schlafklamotten herum, während die Zigarettenstummel im Aschenbecher einer Nachbildung des schiefen Turms von Pisa ähneln. Ja, doch, das sagt eigentlich alles über meinen Gemütszustand, wenn man noch dazu rechnet, dass ich nur Laute von mir gebe, anstatt tatsächlich zu reden. Ich freue mich ja, dass die beiden sich nach meinem Befinden erkundigen und mich irgendwie, weiß Gott wie, aufheitern wollen. Aber im Moment würde ich sie am liebsten aus dem Zimmer treten, um Mac ungestört mein Leid klagen zu können. Toti, rede mit uns! Kommt es von Marvin und ich gebe einen verneinenden Laut von mir, während ich einfach so auf meinem Bett sitzen bleibe, mit einem aufgerauchten Zigarettenstummel im Mundwinkel. Vermutlich sehe ich gerade aus wie die männliche Version unserer Putzfrau. Die war früher mal Puffmutti und hat sich ihre Rente damit Putzen aufgestockt, nachdem man ihr Bordell geschlossen hat. Zumindest habe ich die Geschichte so in Erinnerung. Ich würde ja gerne reden, aber mit Meg. Allein. Ohne jemand das Weltbild zu zerstören. Okay. Ohne einem zweiten jemand das Weltbild zu zerstören. Bei Eric hatte ich das ja offensichtlich mit Erfolg getan. Zumindest nehme ich das an. Toji, du kannst mit uns reden. Wir wissen alles. Hä? Eine Weile herrscht Schweigen und Taylor sieht aus, als würde er nach den richtigen Worten suchen. Ehe er sich wohl für den einfachsten Weg entscheidet. Der unverblümten Wahrheit. Wir wissen, dass du schwul bist und eine Affäre mit Eric hast, der dir nun am Montag seine Gefühle gestanden hat, mit denen du ungefähr so viel anfangen kannst wie mit einem Kochbuch. Ich starre Taylor eine Weile an, während mein Gehirn angestrengt versucht, die soeben bekommenen Informationen zu verarbeiten, wobei es wohl einen kurzen erleidet, da mein Mund ohne mein Zutun aufklappt und der Stummel in den Aschenbecher fällt, der vor mir steht. Das Ding ist zwar auch, aber ich will trotzdem keine Zigarettenstummel auf meiner Bettdecke. Mein erster Gedankengang ist, ob es tatsächlich so offensichtlich ist, dass ich mit Eric in die Kiste gestiegen bin, oder ob man das anderweitig bemerkt. »Ich hab's Ihnen gesagt«, kommt die Antwort schon von Mac und mein Blick wandert zu ihm, ehe ich mich wieder fasse. »Bist du bescheuert?« »Irgendwann musstest du es ihnen ja wohl sagen. Wieso sagst du es ihnen dann?« knurre ich ungehalten, während Marvin sich einfach zu mir aufs Bett setzt und neben sich klopft, damit Taylor sich ebenfalls hinsetzt und nicht dekorativ im Raum herumsteht. »Weil du momentan offensichtlich nicht dazu in der Lage bist. Und mal ehrlich, die sind ja nicht blöd. Marvin hat es besser aufgenommen, als ich erwartet habe.« Kommt es locker flockig von meinem Mitbewohner und ich frage mich ernsthaft, wer das jetzt noch alles weiß. Und da kommt auch schon die böse Vorahnung, die mich dazu veranlasst, gepeinigt aufzustöhnen und mir an den Kopf zu greifen. Wenn Kai das auch weiß, weiß es bald jeder. Absolut jeder. Einfach weil es unsere Morgenzeitung gibt. Und ich werde die restlichen 2 Jahre in Schimpf und Schande leben, was ich im Prinzip eigentlich sowieso schon irgendwie tue. Und auf mein Sexleben verzichten müssen. Letzteres passt mir überhaupt nicht in den Kram.
Ich dachte es mir ehrlich gesagt schon, auch wenn ich von Max' Geständnis schon etwas überrumpelt war, kommentiert Marvin und ich schenke ihm wieder meine Aufmerksamkeit.
Er dachte es sich also schon, na hervorragend, wer denkt sich das denn noch so? Und ich habe mir ernsthaft Sorgen um deine rosa Welt gemacht, murre ich vor mich hin, während ich mir die nächste Zigarette zwischen die Lippen schiebe und sie anzünde. Eine Weile lang sage ich gar nichts. Eine Weile, in der Mac mir erörtert, dass er es eben nur Marvin und Taylor erzählt hat und fertig war, bevor Kai dazugekommen ist. Sie alle drei haben dann eisern darüber geschwiegen und so getan, als wäre alles in Ordnung. Auch wenn es das ja nicht im geringsten ist, denn das sieht man ja in meinem äußerlichen Zustand. Und er wolle überhaupt nicht wissen, wie mein innerlicher Zustand im Moment wäre. Ist es nicht toll, solche Freunde zu haben? Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht begeistert darüber bin, dass Mac mir irgendwelchen Beichten abnimmt, bin ich froh, dass ich mir jetzt selbst keine schonende Erklärung mehr aus den Fingern saugen muss und somit Mac auch einfach so mein Leid klagen kann, wenn die beiden daneben sitzen. Irgendwie praktisch und irgendwie tatsächlich erleichternd. Auch wenn ich es nicht gerne zugebe, aber es ist nicht schön, den armen Marvin anzulügen. Der ist immerhin immer lieb zu mir, versucht auf meine Ernährung zu achten und erinnert mich auch ansonsten etwas an meine Oma. Das ist übrigens keine Beleidigung, sondern ein Kompliment. Ich habe meine Oma vergöttert und angebetet und geliebt. Ich glaube langsam ehrlich gesagt, dass ich seit dem Tod meiner Oma nicht mehr dazu fähig bin, irgendwas mit Liebe anzufangen, obwohl es nun auch schon fast 8 Jahre her ist. Da Taylor und Marvin nun über mich und mein Leben Bescheid wissen, oder zumindest das Grundlegendste davon, klage ich Mac mein Leid und berichte über den Besuch von Eric und meiner nicht ganz so prickelnden seelischen Verfassung, seit ich mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, ob es möglich wäre, Eric zu lieben. Also, nicht ihn im Allgemeinen zu lieben, sondern ob ich dazu fähig wäre. Am Ende meiner Erzählungen sitzen wir zu viert schweigend in der Gegend herum. Ich eher, weil ich nichts mehr zu berichten habe, und die anderen wohl, weil sie versuchen, auf eine Lösung zu kommen.
Lass die Finger davon, ergreift Mac als erster das Wort und hat damit unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kenne dich lange genug, um dir zu sagen, dass es so enden wird, wie jedes Mal.
Aber vielleicht ist es diesmal was ganz anderes und Eric ist die Liebe seines Lebens,
hält Marvin dagegen, und ich frage mich unweigerlich, ob er heimlich irgendwelche Soaps ansieht, von denen ich nichts weiß, oder ob das tatsächlich seine Meinung ist.
Das funktioniert nie im Leben. Eric hat nichts, absolut gar nichts, was Tochi dazu bewegen könnte, ihn ernsthaft zu lieben.
Aber vielleicht ja doch.
Ausgeschlossen. Ich verfolge die Diskussion mit einem gewissen Grade an Spannung. Einfach weil man Marvin so selten diskutieren sieht und Mac in Diskussionen im Allgemeinen sowieso keinen Sinn sieht. Wenn also zwei Leute diskutieren, die eigentlich nicht im Geringsten etwas damit anfangen könnten, hat das einen gewissen spannenden Effekt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es ist so ähnlich, wie wenn man sich die letzte Folge eines Animes zum ersten Mal anschaut. Blöder Vergleich, ich weiß.
Was auch immer du tust, ich bin dein Support, kommt es von Taylor, was die anderen beiden zum Schweigen bringt, und ich sehe den Punk eine Weile stumm an, ehe ich schief grinse und den Daumen hebe.
Gut gesprochen, witzte ich dann.
Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, dass Taylor sich so dazu berufen fühlt, mein Support zu sein, oder warum er sich nicht bessere Leute sucht, mit denen er befreundet sein kann, aber ich bin ihm trotzdem im Stillen dankbar dafür. Nach ungefähr einer Stunde und ein paar Kaffee später, die Marvin aus der Cafeteria geholt hat, sind wir einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass ich erst einmal nichts unternehmen sollte. Ich sollte mich einfach ganz normal verhalten, mit ihm reden, wenn er mich anspricht, und natürlich das Wichtigste. Ich sollte ihm in der nächsten Zeit nicht allein in die Arme laufen, um unliebsame Szenarien zu vermeiden. Das alles natürlich nur, damit ich endlich einen freien Kopf bekomme und mich nicht zu irgendwas hinreißen lasse, was ich eigentlich gar nicht will. Bis vorhin wusste ich überhaupt nicht, dass es wirklich erholsam und aufbauend sein kann, irgendeinen seelischen Scheiß mit Freunden zu beraten. Bei genauerer Betrachtung habe ich das auch noch nie gemacht, was ich im Übrigen jetzt bereue. Denn ob man es glaubt oder nicht, das tut echt gut. Also einfach mal den seelischen Scheißhaufen rauslassen und losquatschen, ohne danach angesehen zu werden, es hätte man nicht mehr einen Löffel in der Lade. Zwar halte ich es für unwahrscheinlich, dass ich das dauernd tun werde, aber sollten schwere psychische Probleme auftauchen, weiß ich jetzt zumindest, an wen ich mich wenden kann. Vielleicht hätte ich auch einfach mal früher auf die Idee kommen sollen, aber ich bin nun mal ein bisschen verkorkst und daran, dass manche Leute mir tatsächlich helfen wollen, denke ich gar nicht. Einfach weil es für mich irgendwie unlogisch ist. Ich bin es gewohnt, von anderen nach Hilfe gefragt zu werden, aber nicht selbst um welche zu bitten, was man im Nachhinein als Schwachpunkt betiteln könnte. Mir geht es so gut, dass ich es schaffe, mit den anderen herumzualbern und über diverse Dinge zu amüsieren, die in meiner Abwesenheit wohl passiert sind. Wie zum Beispiel einen gemischten Salat auf Marcells Kopf, da irgendwer, dessen Name unbekannt ist, wohl gestolpert war und den Salat irgendwie auf Marcells Kopf landete. Allein schon diese Vorstellung trägt nicht dazu bei, dass ich mein Lachen einstellen kann. Und vermutlich werde ich das nächste Mal lauthals loslachen, wenn ich Marcel über den Weg laufe. Einfach, weil ich genau weiß, dass mein Kopfkino genau dieses Bild abrufen wird. Als es an die Tür hämmert, sehen wir alle diese an und ich bete innerlich einen ganzen Monolog herunter, dass es jetzt nicht Eric ist. Ich habe mich und mein Gewissen immerhin so weit gefangen, dass es mir tatsächlich einigermaßen wieder gut geht. Also brauche ich jetzt keine erneute Konfrontation.
Tochi, wir müssen uns ernsthaft unterhalten, kommt es von draußen und ich sehe Mac an, der mit den Schultern zuckt, um mir zu signalisieren, dass er ebenfalls keine Ahnung hat, was Kai jetzt hier will und er ihn definitiv nicht eingeladen hat. Normale Menschen verschwinden, wenn ihnen keiner aufmacht, aber auf Nightcall gibt es keine normalen Schüler. Weshalb das Gerufe und das Gehämmer weitergeht und meine Augenbraue langsam anfängt zu zucken. Mac erhebt sich, um dem Störenfried irgendwas zu sagen, und ich hebe eine Augenbraue, als Taylor schneller ist und die Tür aufreißt. Der Anblick von Taylor in unserem Zimmer scheint Kai zu schockieren. Das schließe ich zumindest daraus, dass er die Klappe hält und nicht ein Piep seine Lippen verlässt.
Er will nicht reden, kommt es ernst von Taylor, der in einer Hand noch die Klinke hat und sich mit der anderen am Türrahmen abstützt, um Kai vorsorglich den Weg zu versperren. Wenn ich mir das genau betrachte, weiß ich jetzt, warum Kai, sagen wir, leichte Panik vor Taylor verspürt. Taylor ist größer als er, kräftiger, und wenn ich ihn mir so von hinten angucke, hat seine aufrechte Haltung unter gewissen Umständen schon etwas leicht Bedrohliches. Allerdings nicht so viel, dass ich mir tatsächlich Sorgen oder anderweitige Gedanken darüber machen würde.
Warum zur Hölle sind immer irgendwelche Kerle bei ihm? Höre ich Kai murren und hebe eine Augenbraue.
Lass mich überlegen, wir sind ein Jungeninternat. Bis gerade dachte ich, das wäre offensichtlich.